Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Herzlich willkommen zu dieser Live-Sendung auf Deutschlandradio Kultur. Wir senden direkt live aus Studio 9 und Sie hören uns ohne zeitliche Verzögerung. Wir, das sind Markus Richter
und Vera Linz. Und mehr live geht nicht, möchte man meinen, aber weit gefehlt. Video-Streaming-Apps wie Mercat oder Periscope bieten per Knopfdruck den Livestream immer und aus jeder Lebenslage und das in Bild und Ton. Das Echtzeit-Web, jetzt erst scheint es Wirklichkeit zu werden, denn die Nutzerzahlen steigen täglich. Warum ist Live-Sein so wichtig und wie verändert es unser Zusammenleben? Darüber reden wir mit dem Soziologen und Kulturtheoretiker Dirk Becker.
Und wir streamen live, Frau Linz. Wussten Sie das?
Ja, ich sehe es.
Auf Twitter, auf dem Account Breitband können Sie sehen, wo es zum Stream geht. Und das Leben ist nicht nur live, sondern manchmal auch recht merkwürdig. Life is Strange heißt ein neues Computerspiel, das über 5 Episoden erzählt wird und dessen 2. Teil in dieser Woche erschienen ist. Wir stellen es vor und fragen nach, ob es außer der Episodenhaftigkeit noch weitere Gemeinsamkeiten zwischen Spiel und klassischen TV-Serien gibt. In der Netzmusik gibt es heute von Klavier und Cello getragene Klänge, Folkpop aus Nordirland und Softwarekompositionen.
Ja, und dieses Stück hier von Arsene, einer jungen Band aus der Bronx, kommt es. Sie trägt zwar Gift im Namen, wird tatsächlich aber als Twee-Pop-Süßigkeit gereicht. Sink Your Heart, so flüchtig und hingehaucht wie Atem auf einer Fensterscheibe. Oh.
Topic.
Wir haben sie vergangene Woche hier bei Breitband getestet und inzwischen tun es hunderttausende Nutzer. Die App Mercat, zu Deutsch Erdmännchen. Erst Mitte des Monats ist sie erschienen und schon voll eingeschlagen. Mit Mercat kann man per Knopfdruck Bilder live in die Welt streamen und zwar von allem, was einem so vor die Smartphone-Kamera kommt.
Und das geht auch mit der brandneuen Konkurrenz Periscope. Wir machen das auch gerade hier in der Sendung, live aus dem Studio, können Sie auf Twitter auch verfolgen. Mehr live geht quasi nicht. Der Begriff Echtzeit enthält eine neue Bedeutung. Smartphones werden zu kleinen Fenstern in andere ungefilterte Welten, man selber zum dauernden und unmittelbaren Bewegtbildsender. Aber was bedeutet das für unser Gefühl von Raum und Zeit? Nehmen wir uns jetzt irgendwie anders wahr? Und warum ist eigentlich dieses Live-Sein direkt so faszinierend? Das besprechen wir gleich hier in Breitband. Vorher aber hören wir Christine Watti mit einem kleinen Selbstversuch.
Die App ist auf meinem Smartphone installiert und ich müsste nur noch Stream klicken. Das Maskottchen von Mercat, ein entzückendes Erdmännchen auf gelbem Hintergrund, grinst freundlich und ich traue mich trotzdem nicht. Ein klassischer Digital Immigrant Fail, will sagen, ich denke zu lange nach. Denn ich überlege zunächst, welches Motiv denn mein erster Mercat-Livestream zeigen soll. Ich möchte dabei ausschließen, dass mich jemand sieht oder meine Wohnung oder meinen Schreibtisch oder irgendetwas, das zu sehr Privates von mir verraten könnte. Selbst nach Jahren auf Facebook und Twitter ist mir das auf einen Klick direkt Bewegtbild irgendwie unheimlich. Noch. Ich beginne daher lieber im Passivmodus und öffne die Seite Mercat Roulette auf dem Computer, dem mit der zugeklebten Kamera. Und bin sofort gefangen von der Welt, die sich hier öffnet. Mir werden Livestreams von Mercat-Nutzern auf der ganzen Welt angezeigt. Über den Next-Button kann ich mich von Stream zu Stream klicken. Das Bewegtbild, in diesen Momenten live gefilmt per Smartphone, zeigt mir den Ort des anderen Mercat-Nutzers. Ich sehe jede Menge Wackelvideos und langweilige Einstellungen auf Computerbildschirme oder Fußböden, aber auch den Strand von Cancun. Ich gucke außerdem in das Studio eines durchgedrehten DJs in Stockholm, schaue Fernsehen mit jemandem in Tel Aviv und erlebe ein Einparkmanöver eines Schiffes in Honolulu, live kommentiert für mich. Ich bin hingerissen von meinem Welt-TV-Programm und erlebe bei jedem Klick auf den Next-Button den kleinen angenehmen Thrill von jemandem, der durch ein Schlüsselloch späht. Das Echtzeit-Web, seit Jahren gefeiert und von Twitter quasi miterfunden, findet in Mercat und Co. seinen in bewegtes Live-Bild gegossenen Höhepunkt. So schreibt das Online-Magazin T3N, treffend zur Faszination der Unmittelbarkeit per App. 200.000 Nutzer in den ersten Wochen haben Twitter nicht untätig gelassen, auf dessen Plattform Mercat aufsetzt. Vor 2 Wochen kappte Twitter die Mercat-Schnittstelle zu wichtigen Nutzerdaten. Seither hat die App keinen Zugriff mehr auf die Follower der Nutzer. Am vergangenen Donnerstag erschien dann der Mercat-Konkurrent Periscope im Apple App Store. 100 Millionen Dollar soll Twitter für das Konkurrenzprodukt bezahlt haben, wohl wissend, dass das Thema Livestreaming auf einen Klick die Nutzer weiter beschäftigen wird. Und ich bin dann inzwischen auch soweit. Nach langer Überlegung steht das Storyboard für meinen ersten Livestream. Er heißt Test View. Und ich halte dafür mein Smartphone ans Fenster, blick in einen 0815 Berliner Hinterhof. Sehr mutig. Und siehe da, ich bekomme in 0, nichts Zuschauer. Über Mercat gucken immerhin 5 Leute zu, beim filmischen nichts. Und über die schickere App Periscope, dem jetzt schon besseren Mercat, das die Streams auch kurzzeitig speichert, da fliegen mir sogar Like-Herzchen zu. Nur was genau macht nun diese Faszination des Livestreamings aus und wie verändert es unsere Wahrnehmung?
Ja, und um diese Frage zu beantworten, ist uns jetzt der Soziologe und Kulturtheoretiker Dirk Becker, arbeitet an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen, zugeschaltet. Hallo.
Hallo, ich grüße Sie, Frau Linz.
Wir haben gerade gehört, was Mercat und Periscope sind. Haben Sie es auch schon mal getestet? Und wenn ja, wie finden Sie diese neue Social-Media-Anwendung?
Also aktiv hab ich mich noch nicht getraut. Passiv, ja. Ich habe gefühlt minutenlang auf einen sich drehenden Plattenteller in einem Elektronikstudio geschaut und fand es spannend, nicht zu wissen, ob noch etwas passiert oder nicht passiert, bis ich feststellte, es wird nichts passieren und mich dann wieder ausgeklinkt habe.
Jetzt ist ja die Entwicklung solcher sozialen Medien, die beginnt ja immer irgendwie als für uns neuer Einblick, tieferer Einblick in die Privatsphären anderer Menschen. Das ist ja auch hier wieder ganz gut zu sehen, dass man so das Gefühl hat, es geht jetzt noch privater, Blog, Twitter, YouTube, das passt alles dazu, jetzt eben dieses Livestreaming. Warum gibt es diese Sehnsucht nach dem Einblick ins Authentische?
Ich bin da gar nicht so sicher, ob das die Blickrichtung ist, die die Leute am meisten fasziniert. Für mein Gefühl ist es viel faszinierender bei all diesen Medien, die Leistungsfähigkeit der elektronischen Medien und der weltweiten Vernetzung selber auszuprobieren. Also man schaut gleichsam auf die Oberfläche seiner Displays, auf die Oberfläche seines Computers und wundert sich darüber, was dort alles flimmern kann. Es ist relativ egal, worin der Inhalt besteht. Die Inhalte können gar nicht trivial genug sein, um diese eigentliche Faszination für die Technik auf den Punkt zu treiben.
Also Sie meinen, es ist eher so die Faszination des Neuen, des Technischen und nicht die Faszination, beim jemand anderem live dabei zu sein?
Ja, es ist ein bisschen Voyeurismus, kommt sicherlich dazu. Irgendein Inhalt braucht man ja. Marshall McLuhan sagte seinerzeit schon, das Medium ist die Botschaft. Und es geht aber nicht ganz ohne eine inhaltliche Botschaft. Aber ich denke, viel spannender ist die Frage, wie kann die Technik mit zeitlichen Horizonten umgehen? Welches Moment von live, welches Moment von gestern, welches Moment von übermorgen und morgen wird eigentlich zugeschnitten in solchen Live-Apps? Und ganz interessant ist die Frage, was braucht man eigentlich an Vorwissen, um sich in solche Apps einzuklinken und zuzuschauen bei der Art und Weise, wie andere Leute ihre Lebens Darstellungen sozusagen präsentieren. Ja, also es gibt eine ganz neue Form von, wie soll ich das nennen, Zerstückelung kleinster Lebensfragmente, die vom Fragmentarischen her leben und nicht vom Zusammenhang her.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, es geht immer darum, wie einfach das ist. Und es ist ja immer, also bei den Apps, die so einen Hype verursachen, ist es immer sehr, sehr einfach. So auch jetzt bei Mercard und Periscope. Man stellt aber auch mal wieder fest, es beginnt dann eine Inszenierung, eine Professionalisierung. Und dann geht es mit dem nächsten Medium, das wieder viel einfacher ist und wo man erstmal einfach nur so reinbläst von vorne los. Woher kommt dieser Kreislauf? Warum bleibt man nicht einfach bei allem?
Ja, das war ja schon bei Facebook seinerzeit so, dass man zunächst einmal ganz einfach mitmischt und denkt, oh, wie schön, dass ich hier meine Seiten präsentieren kann und meine Freunde anklicken kann. Und dann merkt man erst im zweiten, dritten Schritt, wie unglaublich folgenreich das ist, dass man nämlich etwas von sich preisgibt, was man so vielleicht gar nicht preisgeben wollte. Und in dem Moment setzt diese Stilisierung ein. In dem Moment merkt man regelrecht, wie Leute anfangen, Entscheidungen zu treffen. Wem folge ich? Wen like ich? Wen lehne ich ab, wenn ich ablehnen kann? Wie stelle ich mich da? Welche Vorlieben und welche Leidenschaften bringe ich ins Netz? Und diese Reflexion auf die Frage, was wird wohl von mir für wen hier sichtbar werden? Das ist für den Soziologen eigentlich der faszinierendste Aspekt an all dem, weil das nämlich zeigt, dass wir als Menschen gleichsam ja von Natur aus so etwas wie Vernetzungswesen sind, die sehr genau merken, in welchen Netzwerken sie sich bewegen und welche Effekte sie dort erzielen wollen, nicht erzielen wollen und dann auch zu steuern versuchen können.
Aber wie verändern denn diese elektronischen Medien jetzt unser Selbst oder unsere Selbstwahrnehmung? Und da teilen wir uns dann so ein bisschen, da sind wir echt, da sind wir nicht echt und inszeniert? Oder was macht das mit unserem Selbst?
Also offen gestanden sage ich immer, dass diese elektronischen Medien von Facebook bis Twitter und bis zu Mercat so etwas wie ein zweijähriges Soziologiestudium ersparen und die entsprechende Literatur, die man dazu lesen muss, weil man nämlich merkt, dass man vorher schon, also offline, in einem viel höheren Maße von den Blicken der anderen und von dem Wunsch, sich auf eine bestimmte Art und Weise darzustellen, von einem Distinktionsbewusstsein abhängig war, als man das bisher zur Kenntnis genommen hat. Da das sogenannte echte Leben offline ist ja längst ein Leben, das durch und durch von den sozialen Erwartungen und von den Effekten in meiner Nachbarschaft, in meiner Familie, in meinem Betrieb durch und durch geprägt ist. Und das kann man jetzt in elektronischen Medien gleichsam hautnah spüren und, wenn man will, sogar protokollieren.
Das heißt, die machen eigentlich oder passiert nichts anderes, als man eh schon gewohnt ist. Trotzdem werden sie gerne zitiert mit einer Überforderung sozialer Natur, wenn es um solche Medien geht. Worin besteht die?
Ja, wenn man so will, kann man sich jetzt dabei zugucken, wie man Effekte erzielt, die man früher nur unbewusst erzielt hat und die, weil sie früher sich so so unglaublich viel Zeit erforderten und großem Ausmaße zur Gewohnheit wurden, dann auch nicht mehr bemerkt wurden. Ja, je kürzer getaktet die elektronischen Medien uns erlauben, hin und her zu switchen und selbst zu präsentieren, anderen bei ihrem Leben zuzuschauen, je kürzer getaktet das ist, desto mehr wird unser Bewusstsein gezwungen in diese, in die Wahrnehmung dessen, was uns da passiert, einzusteigen. Und man merkt schlicht und ergreifend nur das genauer, was man früher aus so einer unbewussten, ja, man kann auch sagen, sozialen Intelligenz heraus bedient hat, ohne es groß zu merken.
Ich werde mal ganz kurz, aber auch nur ganz kurz theoretisch, Sie haben mal geschrieben, dass jeder Medienwandel auch immer mit einer neuen Ebene der Zwangskultivierung einhergeht. Und daher gibt es auch immer einen Kulturkampf und Kulturkritik, wenn ein Medienwandel kommt. Und Ihre These lautete, dass eine Gesellschaft sich nur auf Formen der Kommunikation einlässt, die sie auch ablehnen kann. Heißt es, wir sind jetzt wieder in so einer Phase der Zwangskultivierung? Und wenn ja, kann man sich der denn überhaupt entziehen?
Also ich hoffe mal, dass ich das Wort Zwangskultivierung nicht wirklich verwendet habe. Das müsste ich sonst korrigieren. Ja, ich glaube, diese Katastrophe, von der die Medientheoretiker sprechen, die Katastrophe begann tatsächlich, Sie mögen mir das verzeihen, bereits um 1900 mit der Einführung der Elektrizität. Und was wir danach mit dem Computer und mit dem Internet und dann mit Facebook und dann mit Mercat und so weiter erleben, ist eigentlich immer beides. Eine Zähmung der elektronischen Effekt, die wir jetzt weltweit auslösen können. Marshall McLuhan sprach von der Instantaneität, also der Sofortigkeit der Effekte elektronischer Medien, die wir vorher im 18., 17., 16. Jahrhundert absolut nicht gewohnt waren. Und diese Zähmung ist gleichzeitig eine Steigerung der Effekte. Und das ist für den Soziologen so interessant, dass wir einerseits lernen, wie gehen wir mit diesen elektronischen Medien um, und andererseits von einer neuen Erfindung zur nächsten immer wieder in diese Überforderung des Fertigwerdens mit im Grunde genommen unkontrollierbaren Effekten hineingetrieben werden. Und diese Ambivalenz, ja, es fasziniert uns, es erschreckt uns, wir füttern es und wir halten uns raus aus den Effekten, die ist eigentlich das Medium der Ablehnung, in der diese elektronischen Medien allmählich Eingang finden in unser Leben. Und diese Geschichte ist natürlich noch lange nicht zu Ende.
Und das ist natürlich die spannende Frage, was wird uns denn da am Ende erwarten? Also davon ausgehend, dass der Computer das Medium einer neuen Gesellschaft sein könnte, die wir vielleicht noch gar nicht sind. Wie wird diese Gesellschaft aussehen? Gibt es dann ein Ende der Entwicklung mit einem Ergebnis?
Also nach Prognosen dürfen Sie einen Soziologen nicht fragen. Da schalten Sie dieses Wort aus, da klinken die sich weg sozusagen oder klicken sich weg. Aber was man sehen kann, ist, dass im Moment die moderne Gesellschaft, die sogenannte Bruchdruckgesellschaft, mit ihrer Zwangskultur, jetzt übernehme ich mal Ihr Wort, nämlich einer Kultur, die auf Dynamik letztlich rationaler Art, eine rationale Wirtschaft, eine rationale Politik, sogar rationale Familienbeziehungen, nämlich Kinderaufzuchtbeziehungen, dass diese Vernunftkultur der Moderne in diesen Netzwerken es extrem schwer hat. Man kann nicht wirklich sagen, dass irgendetwas von dem, was da passiert, vernünftig ist. Es interessiert auch keinen, ob das vernünftig ist, sondern wir haben es mit einer neuen Kultur, die eher etwas mit spielerischen, mit experimentellen, mit ausprobierenden Gesten zu tun hat, die auch davon lebt, dass man es dauernd einschalten und auch dauernd wieder rausschalten kann, zu tun. Und wir haben es nicht mehr mit diesen modernen Großsystemen Politik und Wirtschaft und Kunst und Erziehung zu tun, sondern mit einer viel kleiner und viel zeitnaher gearbeiteten Netzwerkstruktur. Ja, die Frage für jeden von uns, die wir dauernd beantworten müssen, ist, mit wem bist du aktuell vernetzt und mit wem würdest du eventuell lieber vernetzt sein, als mit dem du aktuell tatsächlich vernetzt bist. Das ist eine neue Frage eines neuen Typs.
Ich möchte noch ganz kurz eine Frage zu Raum und Zeit stellen. Sie haben schon gesagt, dass wir jetzt durch diese elektronische Beobachtung wird uns bewusst, dass wir eigentlich schon immer beobachtet werden durch unsere Mitmenschen. Ja. Was aber jetzt noch anders ist, dass diese Live-Medien uns ja immer an andere Orte sozusagen transportieren. Wir sind körperlich da, aber im Kopf sind wir immer ganz woanders, sitzen alle am Tisch und gucken in die Smartphones oder sonst wohin. Wie verändert das unsere Wahrnehmung von Raum und Zeit?
Erstmal gar nicht, würde ich sagen. Es wird nur interessanter, die jeweiligen räumlichen und zeitlichen Effekte genauer zu überprüfen als bisher. Ich meine, die Menschheit ist es seit Jahrtausenden von Jahren gewohnt, dass man nachts oder auch tagsüber träumt und sich in Welten imaginärer Ferne hineindenkt, die immer schon davon gelebt haben, dass man sie im Moment nicht greifen kann. Wenn man so will, werden wir nur in eine neue Stufe hineingetrieben, Fiktion und Realität, was ist tatsächlich da, was ist nicht da, was wird mir hier von wem vorgespielt, was möchte ich selber gerne vorspielen, sozusagen diese Effekte laufend neu zu überprüfen. Ich kann offen gestanden eine wirklich neue Dimension nicht erkennen, nur wiederum, genau wie Ihre Frage gestellt ist, eine wesentlich höhere Fähigkeit zu beobachten, was uns zwischen verschiedenen Zeitpunkten, an verschiedenen Orten und in verschiedenen Interfaces zwischen Realität und Fiktion tatsächlich begegnen kann.
Und das ist also das, was übrig bleibt, ein Fiebertraum des Video-Livestreams in neuen digitalen Medien. Vielen Dank, Dirk Becker, Soziologe und Kulturtheoretiker an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen.
Sehr gerne.
Dankeschön.
Wiederhören.
Take my
Breitband. Medien und Meinungen.
Ja, die Medien und Meinungen können in dieser Woche nicht ohne das Thema auskommen, das die Nachrichten, die Zeitungen, die Streams im Netz bestimmt hat. Der Absturz der Germanwings-Maschine am Dienstag, bei dem 150 Menschen ums Leben kamen und die Art und Weise vor allem, wie darüber berichtet wurde.
Und diese Berichterstattung hat solche Ausmaße angenommen, dass ich mich zu diesem Zeitpunkt schon unwohl fühle, da überhaupt nochmal zu sprechen, weil ich das Gefühl habe, dass das alles nur noch ein einziges großes Medienkarussell ist. Das Gefühl verstärkt sich, dass eigentlich alles nur der Maximierung der eigenen Quote, der Erhöhung der Klickzahlen dient. Und ich habe einen Tweet gesehen, der das sehr schön zusammenfasst, vom Medienethiker Alexander Filipowitsch. Der schreibt: Schwierige Zeiten für einen Medienethiker. Die Entrüstung über journalistische Fehlleistungen wird Teil der Aufführung. Und mit allem, was wir hier sagen, habe ich das Gefühl, machen genau diese Ausführungen nur größer und es hat eigentlich gar keinen Inhalt mehr.
Würde ich grundsätzlich auch so sehen. Ich versuche deshalb auch übrigens vieles auszublenden, also einfach mal den Ausknopf zu drücken oder eine Twitter-Timeline auszulassen. Funktioniert zugegebenermaßen nicht immer, weil man ja auch ungewollt und zufällig immer wieder auf dieses Thema stößt und ich dann trotzdem vieles finde, was mich nervt. Zum Beispiel den aktuellen Spiegeltitel, der aus meiner Sicht reine Angstmache ist. Die Frage lautet aber, Markus, wie sehe eine angemessene Berichterstattung aus?
Ich muss aber vorher nochmal einhaken mit einer Gegenfrage, weil, was du gerade gesagt hast, müsste man nicht, um diese Kritik zu verstehen, dieses Spiegelcover beschreiben, aber macht man sich dann damit nicht wiederum zum Teil dessen, was man kritisiert? Ich habe mich genau diese Frage auch in den letzten Tagen häufig unter anderem, weil das immer so damit raussteht, beim Bildblock gefragt. Da sind viele Bilder aus der Boulevardpresse nochmal zu sehen, mit dem Unterschied, dass die Betroffenen verpixelt sind. Aber sie sind da und dann ist natürlich die Frage, ist das nicht trotzdem eine Schreckensgalerie, nur mit dem kleinen Unterschied, dass ich mir hier sozusagen gerechtfertigt mit einem wohligen Schauer anschauen darf, weil es ja hier um die Kritik geht?
Naja, zumindest popularisiert man auf gewisse Weise nochmal die Inhalte. Vielleicht wäre es hilfreicher, die Kritik vielleicht beschreibend auszudrücken, nicht nochmal alles eins zu eins zu zeigen, wie das beim Bildblock zum Teil geschehen ist. Ich finde sowieso, Medienkritik ist eine schmale Gratwanderung zwischen der notwendigen Aufarbeitung und der Gefahr, dass man nochmal neu voyeuristisch ist. Und vielleicht ist das wirklich nicht immer gelungen, also diese Gratwanderung nicht immer gelungen. Ich finde, wenn man aus meiner Sicht eine Lehre ziehen kann, dann die: bisschen länger nachdenken, bevor man schreibt oder berichtet. Das hätte sicherlich der einen oder anderen Schlagzeile gut getan.
Und das wird auch sicherlich weitgehend gefordert. Also nicht nur in den großen Feuilletons, auch beim Weiß-Magazin zum Beispiel. Dort schreibt Beatrice Bien: Nachrichten sind eigentlich ergebnisorientiert. Der tatsächliche Nachrichtengehalt passt auf eine Seite, aber das ist natürlich total egal, denn Berichterstattung ist zum endlosen, rund um die Uhr laufenden Storyfying geworden. Und das ist genau das Problem, dieser ständige Stream. Unser Chefredakteur beim Deutschlandradio Kultur fasst zusammen, was die Nachrichtenberichterstattung eigentlich hätte beschränkt sein müssen. Peter Lange.
Aber wenn man das, was nach streng handwerklichen Maßstäben als gesicherte Nachricht gilt, zusammenführt, also Informationen, die von zwei unabhängigen Quellen gesichert sind, dann reichte dafür eine DIN A4-Seite aus. Dazu kam ein Anteil Verdachtsberichterstattung. Es sieht so aus, als ob. Die ist unter bestimmten Voraussetzungen notwendig und zulässig.
Aber wenn man sich darauf beschränkt, dann gerät man natürlich ins Hintergreifen hinter anderen Medien, die alles sofort und ohne Rücksicht auf Verluste rausblasen, mit der Argumentation, das würden andere ja auch so machen. Und ich finde, in diesem Fall ist Zurückhaltung tatsächlich eine Haltung. Und ich habe zum Beispiel großen Respekt vor den Kollegen von Detektor FM, die sich aus diesem Grund entschlossen haben, die Berichterstattung völlig einzustellen, solange bis es wieder eine gute Grundlage gibt.
Ja, also ich finde, da gibt es noch was dazwischen. Dass man kontinuierlich berichtet, finde ich absolut okay, einfach um auch die zu informieren, die sich gerade erst eingeschaltet haben oder erst später zum Thema dazukommen. Aber man kann es sich ja deutlich sachlicher machen, deutlich reduzierter, dass man sich wirklich zum Beispiel auf die Fakten konzentriert, die an dem Tag passiert sind.
Das ist tatsächlich das, was übrig bleibt, was ich mir auch wünschen würde. Nachrichtliche Berichterstattung und den Mut, nicht zu boulevardisieren.
Und wir bleiben noch bei den Meldungen dieser Woche. Und dazu ist Jan Rehm ins Studio gekommen. Hallo Jan.
Hallo.
Im Wirtschaftsministerium sorgte eine Personalie für Aufsehen. Dieter Gorni wurde vom Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel zum Beauftragten für kreative und digitale Ökonomie ernannt. Das sorgte natürlich im Netz für viel Spott und Verwunderung. Warum das?
Ja, dafür zitiere ich einfach mal Jens Best, der auf Twitter geschrieben hat, Dieter Gorni, der Hartmut Medon der alten Medienindustrie oder auch Dieter Hahn, der gesagt hat, jetzt kommt der menschgewordene Rückwärtsgang Dieter Gorni, denn Dieter Gorni eilt ein nicht allzu schmeichelhafter Ruf voraus, sehr rückwärtsgewandt zu sein. Und außerdem gilt er als Cheflobbyist der Medienindustrie. Hauptberuflich begleitet er unter anderem das Amt des Vorstandsvorsitzenden des Bundesverbands Musikindustrie und ist als dieser in der Vergangenheit vor allem durch seine markigen Äußerungen zum Urheberrecht aufgefallen. Zum Beispiel hat er auf der Kulturkonferenz im vergangenen Jahr, die sein Verband ausgetragen hat, die alte Bundesregierung in Sachen Umgang mit Urheberrechtsverstößen ziemlich deutlich kritisiert.
Wir sind in der letzten Legislaturperiode als Rechteinhaber nicht gestärkt worden. Wir haben mit Sorge verfolgen müssen, dass die berechtigte zivilrechtliche Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen drastisch beschnitten wurde, mit der Folge einer weiteren Bagatellisierung. In dem politischen Vakuum, in dem wir uns oft wiederfinden, sind es zumeist die Gerichte, die nach jahrelangen Prozessen Klarheit für die Rechteinhaber schaffen müssen.
Das klingt ja ganz so, als könne er jetzt in dem politischen Vakuum da an den richtigen Hebel ziehen, das ausfüllen und für Klarheit sorgen in seinem Sinne. Sehe ich das richtig?
Nein, offiziell ist das nicht sein Job. Aber Dieter Gorni hat schon bei seinem Antritt betont, er wolle für ein wirksames Urheberrecht eintreten. Und man wolle eine Antwort auf das Silicon Valley geben, das sich aus die sich dann aus europäischen Werten wie geistigem Eigentum und Urheberrecht speisen müsse. Und dabei will er scheinbar auch der Netzpolitik an den Kragen, wie Heise dokumentierte. Gorni sagte demnach, das Wohl und Wehe der Musikbranche dürfe nicht ein paar Nerds überlassen werden.
Quasi bekommt damit ein Lobbyist jetzt einen festen Arbeitsplatz im Ministerium. Wer bezahlt das eigentlich? Die öffentliche Hand? Also wir oder wer?
Nö, das kostet den Steuerzahler wohl gar nichts, zumindest erstmal die Personalie an sich nicht, denn Gornis neuer Posten ist laut Ministerium ehrenamtlich.
Da können wir gespannt sein, was da kommt. Wir haben hier in der letzten Zeit immer wieder über den Fahrdienstvermittler Juba berichtet. Die Niederlande gehen jetzt hart gegen diese Firma vor. Was ist da passiert?
Ja, deren Verkehrsbehörde ILT hat sich zur Durchsuchung bei Uber angemeldet und hat in den Räumen diverse Unternehmen beschlagnahmt. Denn gegen Uber laufen in den Niederlanden Ermittlungen, weil das Startup weiter Fahrten vermittelt, obwohl ein niederländisches Gericht das schon vor einiger Zeit untersagt hat. Wir erinnern uns, erst in der vorletzten Woche wurde Uber Uber Pop, auch hier in Deutschland verboten. Also die Fahrdienstvermittlung, die durfte nicht weiter betrieben werden. Aber hierzulande gibt Uber erstmal nicht auf. Jetzt die Wirtschaftswoche hat gerade frisch gemeldet, dass Uber den nächsten Versuch wagen will und ein Zwischending zwischen pseudo-privaten Fahrten und professionellem Fahrdienst starten will. Die Ausbildung dafür, der Fahrer, die will Uber selbst finanzieren. Und auch das Verbot ist noch nicht endgültig, denn das Urteil wurde noch nicht verstreckt.
Im Bundestag wurde in dieser Woche handfest Politik gemacht, will sagen, es wurden Gesetze erlassen und es ging nicht nur um die viel umstrittene Maut, sondern auch das Digitale stand auf der Tagesordnung.
Genau, sie haben den Weg freigemacht für die sogenannte zweite digitale Dividende. Daher, es sollen alte Frequenzen umgewidmet werden, also Funkfrequenzen. Das sind in dem Fall die für das digitale Antennenfernsehen, das können wir ja unter dem Namen DVB-T. Und das soll künftig für mobiles Breitband wie LTE und dessen Nachfolger genutzt werden. Dafür habe ich mit dem Redakteur Thorsten Neuhetzki von Teltarif.de gesprochen. Er ist von den Plänen jetzt nicht so begeistert.
Das große Problem bei der digitalen Dividende 2 ist, dass die DVB-T-Frequenzen abgeschaltet werden und DVB-T2 demnächst aufgenommen wird. Das heißt, dass Privatkunden sämtliche DVB-T-Empfänger im Prinzip wegschmeißen können.
Ja, außerdem gibt Thorsten Neuhetzki zu bedenken, der Breitband-Mobilfunkausbau wird noch viele Jahre dauern und vor allem der ländliche Raum, um den es hier maßgeblich geht, ob der davon etwas haben wird, das sei auch sehr fraglich, denn schon die digitale Dividende 1 vor einigen Jahren habe Funkinternet zum Bauernhof bringen sollen, aber noch heute gibt es ganz große weiße Flecken.
Jan Rehm mit den Medienmeinungen, vielen Dank. Alle passenden Links dazu gibt es natürlich auf breitband.deutschlandradiokultur.de, genau wie die folgende Netzmusik. Die kommt von The Mill Records Volume 5, ist eine Compilation des Labels, das ebenso heißt The Mill Records, und darauf ist unter anderem das ungarische Trio We Are Infinite mit dem Stück Unknown zu finden.
Please don't give up, 'cause I'm doing that. You make me sad, you make me mad. You try to fix us, do you protect me? I don't know when I will be mad. Please don't give up, 'cause they try to do. Can you see this place? We're alone again. We stand apart with a common heart. I carry on, but you are too honest. You were the strange, we're alone again. I try to keep you, you are mad. I must make you sad,
must make you mad.
Besprechung.
Some language that came.
Die Sprache kommt aus Film, Literatur, Theater oder Kunstausstellungen und wir benutzen sie aber in einer interaktiven Form. Am Ende entscheidet der Spieler, wie die Geschichte läuft. Es ist kein Film, es ist ein Spiel, eine interaktive Erfahrung.
Michel Koch vom Spieleentwickler Dontnod über das Spiel Life is Strange, bei dem er als Art Director mitgewirkt hat. Was hier wie eine Vermischung verschiedenster Medienformen klingt, ist aber tatsächlich ein neues Genre in der Spielewelt. Die sogenannten Episoden-Adventures ähneln Fernsehserien. In Staffeln mit 5 oder 6 Episoden werden sehr spannende Geschichten erzählt, in denen die Protagonisten sehr viel miteinander reden und die Spieler können dort durch interaktive Elemente eingreifen. Bekannt wurden diese Spiele oder diese Art der Spiele durch Umsetzungen der bekannten Serie Walking Dead. Auch Game of Thrones gibt es mittlerweile als Episoden, Adventures und Life of Strange, über das wollen wir nämlich jetzt reden, hat kein Serienvorbild, aber es bedient sich des Formats, Markus. Du hast Life of Strange angeschaut und auch gespielt, muss man ja sagen. Wie funktioniert denn so ein Episoden-Adventure eigentlich? Was mache ich da?
Man kann tatsächlich, das klingt jetzt einfach, aber man kann die Hauptfigur steuern. Das ist wirklich wie eine Fernsehserie. Also auch die Kameraperspektive ist die, man sieht den Protagonisten immer vollständig, manchmal auch sozusagen von Namen, man nennt das im Game Third-Person-Perspektive. Man steuert diese Figur, diese Max, eine junge Studentin, durch die Welt, kann die Gegend erkunden, einzelne Gegenstände auch mal aufnehmen, damit agieren und dann wirklich mit Figuren sprechen. Also wie bei den ganzen erfolgreichen Serien ist das sehr dialoglastig. Das Setting ist so Highschool in den USA, Max ist 18, typisches Coming-of-Age-Szenario, also Freundschaft, Status, Drogen, Mobbing, Eltern- und Unistress. Und als Hintergrundgeschichte gibt es natürlich dann noch etwas Spannendes, eine Entführung und eine kleine Besonderheit, ein fantastisches Element, Max kann die Zeit zurückdrehen. Man hat das hier mal an einem Beispiel, da so ein Sicherheitswächter auf dem Unigelände belästigt da die Freundin und man hat dann die Wahl einzugreifen und ich habe mich zuerst mal dagegen entschieden.
Man, I should have stepped in between Kate and David. That asshole was so over the line. I could rewind and try something different.
Ja, und dann hat man so einen inneren Monolog der Hauptprotagonistin, die sich fragt, naja, hätte ich das nicht besser machen können? Und dann kann man das wirklich auslösen im Spiel. Und das ist dann auch wirklich ein Stilmittel aus dem Film. Das Video läuft rückwärts. Man ist dann wieder am Anfang der Situation und kann dann nochmal sich anders entscheiden. Hier zum Beispiel eingreifen.
Hey, why don't you leave her alone?
Excuse us, this is official campus business.
Und das ist ein sehr spannendes Modell, weil man kann wirklich bei jeder mehr oder weniger entscheidenden Situation die Zeit zurückspulen und dann sich nochmal überlegen, ah, mache ich das vielleicht anders.
Ja, aber ist das nicht langweilig? Also wenn ich jetzt jeden Fehler immer wieder korrigieren kann, geht dann nicht so ein bisschen Spannung verloren?
Nee, weil das Zurückspulen nicht unendlich funktioniert. Es gibt immer Hinweise, also diese inneren Monologe, aber die Konsequenzen, was wirklich daraus erwächst, das ist erst später. Zum Beispiel gibt es später eine Situation, da ist Max mit einer Freundin im Zimmer, die Freundin kifft und ihr Vater kommt dann ins Zimmer.
It's not my pot, it's from Max.
Is this true?
Yeah. My pot.
Ja, das ist auch eine Entscheidung, die man treffen kann. Die eigene Freundin sagt, ja, das ist nicht mein Kiffzeug, das gehört Max. Und man kann sich sagen, man nimmt die Schuld auf sich. Ich habe mich dafür entschieden, obwohl meine Uni-Karriere dadurch in Gefahr war. Und erst viel später, nämlich in der nächsten Episode, trifft man die Mutter, die genau weiß, was man gemacht hat.
Nobody's in trouble over a doobie, Max. And I admire that you took the heat for Chloe. Like a great friend.
Ja, die Mutter bedankt sich, also man bekommt ein gutes Gefühl als Spiel, man hat die richtige Entscheidung getroffen, zumindest für diesen Moment. Und das ist auch das Spannende, weil man es halt nicht wirklich vorhersehen kann, die Konsequenzen. Das heißt, selbst weil es das Zurückspringen gibt und man hat, es fühlt sich an, als ob man die Möglichkeit hat, ist es doch nur ein Mittel, um deutlich zu machen, dass all unsere Handlungen in ihrer Konsequenz letztlich unausweichlich sind. Und das ist auch genau das Ziel gewesen, sagt Michelle Koch von Don't Nod.
Mit dem Zurückspulen kann jede Entscheidung geändert werden, aber wir legen mehr Wert auf die Tatsache, dass es einen Punkt gibt, wo man sich festlegen und dann mit den Konsequenzen der Entscheidung leben muss.
Es gibt also keine richtige Lösung, selbst wenn wir die Zeit zurückdrehen könnten, was wir uns manchmal ja vielleicht auch immer so wünschen. Wir denken, ah, könnte ich das noch ungeschehen machen? Und das ist wirklich eine sehr starke Analogie und auch so das auszeichnende Moment dieses Spiels, dass man diesen Gedanken hat und den nachverfolgen kann, aber dann feststellt, es ist halt doch nicht so einfach, dass es das hilft.
Es sieht aus wie eine Fernsehserie, es gibt viele Dialoge. Hast du gesagt, nervt das eigentlich, dass so viel gesprochen wird oder ist das okay?
Nee, das ist tatsächlich also ein ganz großes Spiel. Das ist ein Spiel über Konsequenzen. Und diese Konsequenzen ergeben sich seltener aus Handlung als immer aus den Dialogen. Die sind auch sehr gut geschrieben und von daher ist das schon sozusagen der Hauptpunkt. Also vielleicht würde es sogar als Hörspiel funktionieren, könnte man vermuten. Das ist schon ganz gut gemacht.
Es ist also auch spannend. Als Serie könnte ich mir das vorstellen, also auch als Fernsehserie vielleicht. Wie ist das bei dir? Bist du jetzt auch so süchtig wie vielleicht bei deiner Lieblingsfernsehserie?
Naja, also man muss schon sagen, die Macher geben sich wirklich alle Mühe, diesen Effekt irgendwie zu erreichen. Aber der Mix dieser verschiedenen Erzählformen, der stößt dann doch auch an seine Grenzen. Das ist einerseits technisch, weil die Dialoge, hatte ich ja gerade schon gesagt, sind sehr, sehr, sehr wichtig und die Sprecher sind auch sehr, sehr, sehr gut und die Figuren in dem Spiel sind auch durch Motion Capturing von Schauspielern abgezeichnet worden, aber die Grafik ist halt noch sozusagen so, ich weiß nicht, rückständig, ob man das so sagen kann, die Gesichtsausdrücke sind sehr, sehr, sehr hölzern und das verliert dann häufig die Eloquenz, die man vermuten würde, wenn man guckt, was in der Handlung gerade passiert. Und das andere ist, das Spiel versucht ja durch die verschiedenen Handlungen, für die man sich entschieden hat, andere Konsequenzen an den Tag zu bringen. Und das funktioniert halb, weil die große Geschichte bleibt trotzdem immer dieselbe. Es sind nur sozusagen Stimmungsfarben, die sich verändern. Und dann ist es so, dass man dann hört, wenn die Charaktere auf was Bestimmtes reagieren. Also man merkt deutlich, der Satz, du warst eine gute Freundin, ist an dieser Stelle nur so ein Bruchstück, so ein Einsatz aus einem Baukastensystem und das macht die Immersion so ein bisschen kaputt. Da könnte man also auch noch dran arbeiten. Und was immer wieder passiert, ist das hier.
Can you find 5 bottles while I prep the shooting range?
Beer and guns? Nice combo.
You can handle it. Now go find us 5 bottles, pretty please.
Es gibt immer wieder die Situation, wo man losgeschickt wird. Finde in diesem Fall 5 Flaschen, um eine Zielscheibe aufzubauen. Finde das Duschzeug, finde die CD, suche das Buch deiner Freundin. Und man wird damit zum Rumsträumen raufgefordert, da man so Dinge entdecken kann, die die Geschichte dann weitererzählen. Und das ist natürlich sozusagen, wo man sieht, okay, man übernimmt hier Filmmittel aus der TV-Serie, die aber dann nicht richtig funktionieren, weil natürlich in einem Film der Charakter streunt herum, wie zufällig trifft er etwas, ist natürlich so ein spannendes Element, wo nochmal ein Twist auftritt. Aber als Spielmechanik, wenn du als Spieler losgeschickt wirst, bitte sammle 5 Bierflaschen, diesem Schrottplatz, der sehr unübersichtlich ist, das funktioniert nicht richtig, muss ich sagen. Trotzdem ist es spannend, also es macht schon Spaß. Es stößt an Grenzen, das sind auch so Wachstumsschwierigkeiten des Mediums, würde ich sagen. Es macht trotzdem Spaß. Vor allen Dingen, wenn man so eine Geschichte mag, so eine Coming-of-Age-Geschichten, ist es sehr, sehr, sehr gut. Wie gesagt, man muss das Genre lieben. Ich muss schon sagen, die großen Vorbilder, ne, Walking Dead, Game of Thrones, fand ich persönlich ein bisschen packender. Aber auch Life is Strange ist da schon wie soll man das sagen, ein sehr, sehr, sehr guter Ausblick, was da noch kommen kann.
Klingt aber trotzdem spannend. Also wenn auch ambivalent, und darum sollten Sie es vielleicht selber ausprobieren und mal spielen. Life is Strange ist für alle großen Spieleplattformen erschienen und kostet pro Episode 5 € und die ganze Staffel mit 5 Folgen 20 €, also günstiger. Vielleicht auch interessant noch der Hintergrund, wenn Sie spielen wollen. Life is Strange ist nämlich für den Deutschen Computerspielepreis in der Kategorie Bestes internationales Spiel nominiert. Dieser Preis wird am 21. April verlieren. Und wir hatten es erwähnt, oder du hattest es erwähnt, Markus, diese Art von Spielen, die sich an Fernsehserien orientieren, tauchen immer öfter auf. Und deshalb sprechen wir gleich noch mit Christian Schiffer über das Genre der sogenannten Episoden-Adventures.
Before me, I know that the only way I can go is up. I know what I've earned, and I fought for what's learned by reaching all the while. So I'll climb, even though it's past time that this summit must be won. Or at least I'll try. As my margin grows smaller, my hopes grow taller of seeing another mile. But this path is clouded, dusty and shrouded from lack of use of love. Others must take this course, how can I be the only one? But what would they say? You're only halfway, you can't move mountains with a smile. My way forward, all I need is to be closer than anyone. So close to the sun, closer, and then it's done.
The Dusty Mountain von Hillspeak. Man hat es vielleicht gehört, die Band kommt aus Nordirland. Die Musik, haha, kann man aber auch hier runterladen. Den Link gibt's auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Wir haben hier gerade über Life is Strange gesprochen. Ein Computerspiel, das wie eine Fernsehserie funktioniert. Es wird in kurzen Episoden ausgeliefert, ist sehr dialoglastig und erzählt eine persönliche Geschichte.
Ja, und Life is Strange ist aber nur ein Vertreter eines neuen Genres, der sogenannten Episoden-Adventures, unter denen sich auch Umsetzungen berühmter TV-Vorbilder wie Game of Thrones oder Walking Dead befinden.
Wie sich diese Art der Vermischung zwischen TV und Spiel auf die Computerspiele-Kultur auswirkt, haben wir mit unserem Kollegen Christian Schiffer besprochen und wollten als erstes von ihm wissen, welche Instrumente der klassischen Fernsehserie diese Episoden-Adventures denn übernommen haben.
Also es gibt da schon einige Stilmittel, die da auch vorkommen in diesen Computerspielen. Also da gibt es natürlich den Cliffhanger, also dass auch die Spiele immer dann aufhören, also die Episoden, wenn es am allerspannendsten ist. Und dann gibt es das klassische Previously On, also wo nochmal rekapituliert ist, was bisher geschah sozusagen. Und was es auch gibt, ist das Cold Open. Das ist diese Szene, die kommt vor dem Vorspann. Also kennt man auch aus diversen Serien. Welches Spiel, finde ich, so am meisten diese ganzen Serienelemente integriert hat, ist das neue Game of Thrones Spiel von Telltale, also die ja Pionier waren sozusagen bei dieser Form von Episoden-Adventures, weil bei Game of Thrones, da kommt sehr, sehr viel von dem vor, was eigentlich auch die Serie groß gemacht hat. Also zum Beispiel, dass es da verschiedene Schauplätze gibt, dass man zu verschiedenen Personen springt, also man schlüpft tatsächlich in die Haut von 3 Personen, dass es eine große Anzahl von sehr schön ausstaffierten Nebenpersonen auch gibt, die dann auch in so einem Glossar aufgeführt werden im Spiel selbst. Also das sind alles so Dinge, die man eben auch aus der Serie kennt und die das Spiel da sehr, sehr gut übernommen hat. Und man fühlt sich tatsächlich dann auch erinnert, auch in der Qualität eben an diese neuen amerikanischen Serien, die eigentlich ja auch mittlerweile nicht mehr so neu sind. Also Stichwort Sopranos, The Wire und eben auch Game of Thrones.
In der Produktion sind die Gemeinsamkeiten ja klar ersichtlich. Wie ist das bei der Fankultur? Also der Hype bei den Serien hat ja zu einer ganz eigenen Kultur geführt. Gilt das auch bei den Episoden-Adventures?
Ja, also es gibt auf jeden Fall eine ganz große Gemeinsamkeit und das ist die, dass man es nie erwarten kann, wann die nächste Folge rauskommt. Also man kennt das ja aus den Fernsehserien, wenn man House of Cards irgendwie an einem Wochenende wegschaut, dann regt man sich danach auf, dass irgendwie nichts mehr übrig ist. Und ganz ähnlich ist das bei den Spielen auch. Also es ist eben eine Serie und dazu gehört eben auch, dass man mal warten muss. Andererseits hat natürlich dieses Format auch sehr, sehr große Vorteile. Also vor allem auch für die Firmen selbst, weil ich glaube, dass das auch eine gewisse Reaktion ist auf so veränderte Zielgruppen oder veränderte Konsumgewohnheiten. Also wir wissen ja, dass die Spielerschaft immer weiblicher wird, aber vor allem auch immer älter. Und die Menschen, die Computerspiele mögen und Computerspiele spielen, die haben dann auch weniger Zeit. Also sie haben dann vielleicht eine Familie, sie haben einen Job und so weiter. Und da ist es dann so, dass so ein 70-Stunden-Riemen, also so ein Epos, den man erstmal durchspielen muss, dann sehr, sehr abschreckend wirken kann. Und die Industrie reagiert dann eben darauf, indem sie sagen, wir machen eben Häppchenspiele. Man kann dann eben auch mal eine Episode spielen, 3 Stunden, das ist dann überschaubar. Und dann muss man zwar warten, aber wenigstens ist das etwas, was man sozusagen gut in seinen Alltag integrieren kann.
Also die Computerspiele als Fernsehserie funktionieren sehr gut, weil sie die Sehgewohnheiten aufgreifen und in den Alltag eingebaut sind. Aber es gibt auch Punkte, wo das aufbricht. Bei Life is Strange hatte ich das vorhin erzählt. Das ist so, da werden in dem Spiel Elemente aus Fernsehserien entwickelt. Also der Charakter streunt ziellos durch die Gegend. Was in der Serie gut funktionieren würde, aber als Spielmechanik langweilig ist, ist das ein Einzelfall bei Life is Strange oder ist das schon was Generelles, was man diesen Adventures auch anmerkt?
Tatsächlich ist es so, dass die Rezeption in den USA und in Deutschland für diese Art und Spieler ein bisschen unterschiedlich sind. Also in den USA werden diese Spiele tatsächlich hoch dekoriert. Also The Walking Dead zum Beispiel wurde zum besten Spiel 2012 gekürt von mehreren Magazinen. Und hier in Deutschland gibt es zwar auch oder gab es auch Lob, aber es wurde immer wieder kritisiert, dass es sozusagen ja spielmechanische Schwächen hat, dass die Rätsel zu einfach sind, dass es manchmal ein bisschen eintönig ist. Und es ging sogar so weit, dass man gesagt hat, das seien eigentlich gar keine richtigen Spiele. Ich sehe das ein bisschen anders, weil wir diskutieren sehr, sehr oft darüber, was jetzt Spiele sind und was nicht. Und da ändert sich halt einfach die Kultur. Es gibt mittlerweile Computerspiele, da geht man nur über eine Insel. Ja, und da sagen auch viele, das sind jetzt keine Spiele. Also ich selber bevorzuge eher so einen freien oder experimentelleren Begriff von Spiel. Und dazu gehören halt solche Spiele wie Walking Dead oder wie eben The Life is Strange halt dazu. Ich glaube, dass es so ein bisschen auch daher kommt, dass diese Spiele im Kern eigentlich interaktive Filme sind und der Begriff interaktiver Film einen ganz, ganz schlechten Ruf hat. Der kommt aus den 90er Jahren. Und ich glaube, dass es jetzt einfach so ist, dass man herausgefunden hat, wie man Film und Computerspiele vielleicht besser miteinander verbinden kann. Dass vielleicht auch das Medium Computerspiel ein ganz anderes Selbstbewusstsein hat mittlerweile. Also früher war einfach ganz klar, der Film ist die Leitkultur und Spiele wollten so sein wie Filme. Mittlerweile ist das halt auch schon irgendwie mehr als 30 Jahre her und man weiß sozusagen, Computerspiele können Geschichten erzählen. Und das geht so weit, dass sich mittlerweile der Film am Computerspiel orientiert. Also wenn wir an so Filme denken wie Lola Rent oder Inception oder gerade ganz neu der Film mit Tom Cruise, Live, Die, Repeat. Da sieht man sozusagen, dass sich da dieses Verhältnis ein bisschen verändert hat. Und ich glaube, dass es auch dazu führt, dass das Computerspiel dann, wenn es eben dann filmerische Elemente aufgreift, wie eben in diesen Episodenspielen, es dann eben besser schafft, mit spielerischen Elementen zu verbinden. Und das war halt in den 90er Jahren ganz anders. Da wollte man Computerspiele machen, die eigentlich Filme waren.
Werden wir in Zukunft also mehr Spiele à la Life is Strange spielen können?
Also ich bin mir da sehr, sehr sicher, weil diese Spiele sind nicht nur Kritikerlieblinge, sondern sie sind auch kommerziell sehr, sehr erfolgreich. Also Telltale war ein kleines Studio, die das gemacht haben am Anfang. Und mittlerweile sieht man, dass immer mehr dann andere Studios auch auf diesen Trend aufspringen. Interessant ist, dass es erst kürzlich die Nachricht gab, dass die Produktionsfirma, also die Filmproduktionsfirma Lionsgate bei Telltale irgendwie sich einsteigen will, da sehr viel Geld investieren möchte. Und bei denen liegen zum Beispiel die Rechte an so Sachen wie Mad Men und viele größere Filme. Und da sieht man jetzt, dass eben Hollywood auch darauf aufmerksam geworden ist. Und wer weiß, also vielleicht werden wir demnächst auch in Computerspielen an der Zigarette rauchen können, wie Don Draper in Mad Men. Schön wär's.
Christian Schiffer über Episoden-Adventures, einer Mischung aus TV-Serien und Spielen, die nicht nur von Kritikern gemocht werden, sondern sich auch noch erfolgreich verkaufen. Und ich bin mir sicher, wir werden noch mehr dafür hören.
Ganz sicher. Von uns werden Sie heute nicht mehr so viel hören, denn Breitband ist gleich vorbei. Hier nach den Nachrichten kommt Rang 1 mit Susanne Burkhardt. Heute unter anderem im Gespräch mit Regisseur Christopher Rüping über die neue Inszenierung einer alten Liebesgeschichte. Es geht um Romeo und Julia. Dabei wünschen wir viel Vergnügen. Und Frau Linz, ich hätte vorher noch eine Frage. Wir haben die ganze Sendung auch live ins Internet gestreamt mit Video, mit Periscope, einer App, über die wir heute auch gesprochen haben. Und die spannende Frage, die ich mir stelle, ist, wenn die Mikrofone aus sind, dann geht es ja normalerweise so, dann ist man als Moderator geschützt im privaten Raum. Heute warst du zeitgleich im Internet. Was macht das mit dir?
Also es gibt ja Leute, die sagen, Radio ist das ehrlichere Fernsehen. Vielleicht ist das gemeint, aber mal im Ernst, ich verdränge das und ich bin mir auch nicht sicher, ob es mir so wirklich Spaß macht. Denn was ja niemand bisher wusste, ist, in den Pausen ich dich manchmal oder schimpf dich voll oder so. Und diesmal habe ich es auch gemacht. Dann hast du zu mir gesagt, hey, pass auf, alle gucken zu. Und jetzt bin ich völlig, völlig gebremst und muss mal überlegen, was ich in Zukunft tue.
Wir überlegen das und hören uns dann sicherlich bald wieder. Wünschen ansonsten noch viel Spaß hier im Programm bei Deutschlandradio Kultur. Es verabschieden sich Markus Richter
und Vera Linz.
Und zum Schluss noch eine kleine Netzmusik mit Luxior, The Other Side. Tschüss.